Aber die Wahrheit ist, dass der Schlüssel einer guten und gesunden HRV darin liegt, dass die Zeiten zwischen zwei Herzschlägen eben variieren. Kurz gesagt, je größer die Varianz in diesen Abständen zwischen zwei Herzschlägen, desto gesünder und vor allen Dingen desto anpassungsfähiger ist unser autonomes Nervensystem.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Hallo Menschen, willkommen zu einer neuen Paracelsus Lab Podcast Episode mit einem sehr spannenden Thema. Wenn ein Herz absolut gleichmäßig schlägt, Schlag für Schlag wie ein Metronom, dann klingt das im ersten Moment nach Kontrolle, Stabilität, nach Gesundheit. In der Physiologie ist es aber genau das Gegenteil. Ein gesundes Herz schlägt nicht gleichmäßig. Es verändert permanent Abstände zwischen den Schlägen. Mit jedem Atemzug, mit jeder Bewegung, mit jeder inneren Reaktion, mit jeder Emotion. Diese Schwankung ist kein Fehler im System. Sie sind Ausdruck von Anpassungsfähigkeit. Und genau diese Anpassungsfähigkeit messen wir über die Herzratenvariabilität oder kurz HRV. Je variabler dieses System ist, desto besser kann es auf Anforderungen reagieren. Je starrer es wird, desto eingeschränkter ist die Fähigkeit. Und das sehen wir nicht nur bei akutem Stress, sondern auch bei chronischen Überlastungen, bei metabolischen Störungen und in vielen Fällen auch im Kontext von Traumata und gestörter Regulation des Nervensystems. Die HRV wird deshalb oft als Fenster in das autonome Nervensystem beschrieben. Aber was sehen wir da eigentlich wirklich? Was ist die HRV und was eben auch nicht? Und wie sinnvoll ist es daraus, Rückschlüsse für Therapie, Training oder sogar Heilungsprozesse zu ziehen? Genau darum geht es heute. Was steckt physiologisch hinter der HRV? Was misst sie konkret? Und wie kann man sie sinnvoll nutzen, ohne sie überzuinterpretieren? Und dafür habe ich mir einen sehr spannenden Gast und Experten auf diesem Gebiet eingeladen, nämlich Daniel Borschel. Daniel, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Ja, lieber Matthias, vielen herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf.
Daniel, für die, die dich noch nicht kennen, du bist High-Performance-Coach und Dozent auch hier bei den Paracelsus Gesundheitsakademien. Deswegen, ich bin immer auf der Suche nach spannenden Gästen. Dann bin ich auf die Suche gegangen, habe dich gefunden und wir haben überlegt, dieses Thema ist irgendwie gefühlt präsent. Viele haben davon gehört. Einige Tracker messen irgendetwas. Und wir wollen dem Ganzen heute einmal genauer auf den Grund gehen. Und vielleicht lass uns da einmal direkt reinstarten. Was versteht sich denn genau unter Herzratenvariabilität?
Ja, das ist wirklich ein schweres Wort. Also
wir können auch bei HRV.
Genau. Mein Vorschlag ist, dass wir es ab sofort abkürzen als HRV, also die Herzratenvariabilität, HRV. Misst genau das, du hast es schon in der Einleitung, finde ich, sehr, sehr gut zusammengefasst, was die Anpassungsfähigkeit unseres gesamten autonomen Nervensystems betrifft. Also, die HRV misst nämlich nicht, wie wir das zum Beispiel von einem EKG kennen, beim Kardiologen, die Rhythmik und die Metrik unserer Herzschläge selbst, sondern die HRV misst die Zeiten in Millisekunden zwischen Herzschlägen. Und wir haben uns immer so ein Stück weit daran gewöhnt, wenn wir so EKGs sehen, ne, dass wir eine relativ eindeutige, klare, fast schon kongruente, konsistente Metrik dort finden, also mit sehr gleichmäßigen Rhythmiken und Schlägen. Aber die Wahrheit ist, dass der Schlüssel einer guten und gesunden HRV darin liegt, dass die Zeiten zwischen zwei Herzschlägen eben variieren. Kurz gesagt, je größer die Varianz in diesen Abständen zwischen zwei Herzschlägen, desto gesünder und vor allen Dingen desto anpassungsfähiger ist unser autonomes Nervensystem.
Und warum ist es dann so, dass das Herz nicht, oder wir erstmal vermuten würden, es schlägt gleichmäßig? Also wo haben wir diesen, du sagtest ja im Millisekundenbereich, warum ist das jetzt sinnvoll? Also ich habe es zwar auch schon mal erwähnt irgendwie, es hat irgendwie mit dem autonomen Nervensystem zu tun. Warum ist diese Anpassungsfähigkeit so wichtig?
Also das Herz ist im Grunde genommen ja das Organ, was letztlich ja darauf reagiert oder beziehungsweise damit umgehen muss, wie unser gesamtes Nervensystem funktioniert. Es gibt da dieses Polyvagalmodell nach Stephen Porges, das beschreibt, dass wir also den Sympathikus haben, der für die Aktivierung zuständig ist, und den Parasympathikus, der also wiederum sozusagen eher die, während der Sympathikus das Gas ist, ne, ist der Parasympathikus eher die Bremse, und das gleicht sich so alles ein Stück weit aus. Und dann gibt es noch den Vagusnerv, von dem wir auch jetzt in letzter Zeit, Gott sei Dank, immer häufiger auch öffentlich sprechen. Und dieses Nervensystem wirkt hochkomplex aufeinander. Und je nachdem, wie dieses Nervensystem abgestimmt ist, sozusagen aus sich selbst heraus, in der Varianz, in der Anpassungsfähigkeit ist, daraus wirkt sich dann aus, zum Beispiel, wie unser Herz schlägt.
Dann lass uns bei diesem autonomen Nervensystem, Sympathikus, Parasympathikus, gerne mal genauer dabei bleiben. Du sagst auch so Vagusnerv. Wie hängt das zusammen? Gib uns da nochmal einen Überblick. Also Vagus, Parasympathikus, Sympathikus. Nimm uns da mal mit.
Das ist eigentlich das spannendste Thema. Das ist so das Thema, mit dem ich mich jeden Tag auch in meiner Arbeit beschäftige, was übrigens Auswirkungen hat auf alle Themen, auch zum Beispiel, die ich bei Paracelsus spreche. Ich spreche ja ganz viel über Neurowissenschaften, Psychologie, auch Beziehungen, Kommunikation, Stress, Burnout und so. Das sind so meine Alltagsthemen, auch in der eigenen Praxis, auch in meiner Coaching-Praxis. Und was wir erleben ist, dass wir da also ein wirklich sehr, sehr komplexes System aus Zusammenspielen haben, und der Parasympathikus beschreibt letztlich den gesamten Anteil unseres Nervensystems, der für die Regulation in die Entspannung verantwortlich ist. Der Sympathikus ist der Teil, der uns aktiviert. Also das könnte man ja sagen, ne, möglichst ein hoher Parasympathikus, und dann brauchen wir gar nicht den Sympathikus zu aktivieren, weil dann sind wir ja alle schön immer ruhig ausgeglichen. Dem ist mitnichten so. Das Ganze braucht wie ein gesundes Wechselspiel, ja, aus Anspannung und Entspannung. Man spricht auch von der sogenannten Aufladung und Entladung. Und wenn das Ganze so, ich kann es jetzt nur einmal vormachen, wie in so einer Wellenform, wie in so einer gleichmäßigen Wellenform sich darstellt, dann haben wir im Grunde genommen auch ein leistungsfähiges Gesamtsystem, also nicht nur das Herz, auch unser gesamtes Organsystem, ne, unser Mentales, unsere Psyche funktioniert mehr oder weniger ausgeglichener, wenn wir sozusagen jetzt da Abweichungen haben. Ne, wenn zum Beispiel, da kommen wir ja gleich auch sicherlich noch intensiver zu, Abweichungen haben in dem parasympathischen, sympathischen Nervensystem, dann reagieren wir zum Beispiel empfindlicher auf äußere Stressfaktoren, sogenannte Stressoren. So, und dann gibt es noch die große Dimension des Vagusnervs. Das ist, wenn du so willst, ein sehr rudimentäres Nervensystem. Ich erkläre den Vagusnerv immer so ein Stück weit wie so ein Bewegungsmelder vorm Haus. Oder wenn du so eine Garage hast, so ein Bewegungsmelder. Der kann sehr, sagen wir mal, tolerant eingestellt sein. Ne? Das heißt, da geht jemand so 10 Meter vorbei, da passiert nichts. Kommt der 3 Meter näher, geht das Licht an. So. Wenn wir jetzt aber einen überaktivierten Vagusnerv haben, dann braucht sozusagen ein potenziell gefährlicher oder gefährdender Reiz, braucht nur ganz, ganz weit weg zu sein. Unser System reagiert darauf, ohne dass wir das in irgendeiner Weise bewusst erkennen oder steuern könnten in dem Moment. Und sofort fühlt sich unser ganzer Körper angespannt an, wie in so einer Alarmbereitschaft. Also tatsächlich ist der Vagusnerv viel, viel bedeutsamer, als das auch die letzten, weiß ich nicht, Jahrzehnte im Grunde genommen betrachtet worden ist. In den letzten Jahren spielt der Vagusnerv vor allen Dingen auch im Bereich der Traumaforschung eine größere Rolle, weil erkannt wird, und da spielt natürlich HRV auch wieder gleich eine große Rolle, weil erkannt wird, dass das Zusammenspiel eben aus dem letztlich gesamten autonomen Nervensystem, so wie es sich eben zusammenstellt, eine enorme Bedeutung hat auf unsere psychische Disposition.
Und bedeutet das, dass sowohl die psychische Disposition auf das autonome Nervensystem Auswirkungen hat und andersrum? Also du hast es eben mit Stressoren, Reizen beschrieben, die wir quasi wahrnehmen, auch über den Vagus wahrgenommen werden. Und wenn ich dich da auch richtig verstehe, es geht dann auch nicht nur darum, dass der Vagus immer automatisch für Entspannung sorgt.
Nein, der Vagusnerv ist eher wie ein Bereitschaftssystem, das aber ultra rudimentär wirkt. Also der Vagusnerv, den gibt's ja nicht nur bei Menschen, also bei Homo sapiens, den gibt's ja auch schon bei allen anderen so weiterentwickelten Lebensformen. Und der soll uns dafür schützen. Warum soll der uns schützen? Also stellen wir uns mal jetzt so ein ganz kurzes Bild vor, einen Steinzeitmenschen. Und du kennst ja das Gefühl, wenn du das, also du kennst selber das Gefühl, nicht als Steinzeitmensch, aber das Gefühl, oder wir können uns hineinversetzen, das Gefühl so, dass wir in unserer Höhle sind, ne, und irgendwie das Empfinden haben, dass vor der Höhle eine Gefahr lauern könnte. Dafür ist der Vagusnerv tatsächlich verantwortlich. Wir können sogar so ein Stück weit gehen, dass es ein Stück weit auch sogar eine Art von Intuition ist, die der Vagusnerv ausmacht. Also eine sehr rudimentäre Form der auch Warnung, potenziellen Warnung. Und Das Thema ist nicht, dass der Vagusnerv diese Funktion hat, sondern das ist wie bei diesem Bewegungsmelder, wenn der zu sensitiv eingestellt ist, dann reagiert das ganze System über, weil die Signale des Vagusnervs, die gehen dann natürlich wieder an den Sympathikus, ne? Der muss in die Aktivierung, wir müssen uns auf Kampf oder Flucht bereitstellen. Dann der Parasympathikus wird in diesem Moment sozusagen, naja, unterdrückt, genau genommen wird er überlagert, ne? Das heißt, es darf jetzt auch nicht zu einer maximalen Entspannung kommen. Und in diesem Moment ist der Vagusnerv also letztlich auch eine ganz existenzielle Dimension. Ne? Also es dient der Existenzsicherung. So, und wenn der Vagusnerv kann natürlich reguliert werden. Und das ist ja deine Frage. Es ist immer eine Wechselwirkung. Also unser autonomes Nervensystem wirkt unmittelbar auf unsere Psyche. Ganz, ganz viele psychische Erkrankungen lassen sich auf Dysregulationen des autonomen Nervensystems zurückführen, nachweislich. Das lässt sich übrigens auch dann zum Beispiel in Form von HRV-Messungen objektiv betrachten. So. Und auf der anderen Seite können wir durchaus aktiv mit kognitiven, psychologischen, psychischen Schritten, Maßnahmen, Achtsamkeitstraining, nur um ein einziges Beispiel zu nennen, im Laufe von einer gewissen Zeit, nicht von jetzt auf gleich, aber in Form von Trainings zum Beispiel, auf unser autonomes Nervensystem und letztlich auch auf die Sensitivität des Vagusnervs einwirken, ja.
Dann lass uns jetzt diese Verbindung einmal schaffen, um das verständlicher oder nachvollziehbarer zu machen, zwischen autonomem Nervensystem und der, du hast es gerade schon gesagt, der Messbarkeit, die Objektivierung über die Herzratenvariabilität. Wie ist das zu verstehen? Also wie kommt es dann dazu, dass ich das vegetative Nervensystem darüber gut abbilden kann, sozusagen?
Das Herz hat ja nun ein eigenes, wenn du so willst, auch Magnetfeld oder ein eigenes Resonanzfeld, um es mal ganz präzise zu sagen. Die Prozesse, die da exakt wirken, werden übrigens noch erforscht. Wir gehen inzwischen davon aus, dass es nicht nur physikalische, sondern auch quantenphysikalische Prozesse sind, die letztlich in dem gesamten Herzfeld stattfinden. So, das Herz ist, das habe ich gerade so formuliert, ist zwar eines von vielen Organen, die eine Messbarkeit zeigen und auch sozusagen Symptomatiken zeigen können. Auf der anderen Seite hat das Herz eben auch eine sehr weitreichende Bedeutung und ist sozusagen ein eigenes Resonanzfeld. Und über dieses Resonanzfeld können wir Ableitungen treffen. So, und das, was die Polyvagaltheorie in Verbindung mit einer sehr modernen HRV-Messung eben heute leistet, ist, dass wir sagen, dass die Millisekunden, die zwischen zwei Herzschlägen stattfinden, sozusagen der direkte Spiegel sind, das direkte Abbild sind dessen, was die Botschaft unseres autonomen Nervensystems ist. Also wir können heute durch letztlich stecken dahinter mathematische Formeln, ja, und letztlich können wir dadurch Ableitungen treffen, wie beispielsweise aktiv gerade der Parasympathikus ist, wie aktiv gerade der Sympathikus ist und letztlich auch, wie sich unser Sicherheitsempfinden gerade ausprägt, wie unser Aktivierungspotenzial ist, wie unser Erholungsmomentum ist. Und alles das sind Aspekte, die sich letztlich aus diesen Intervallen zwischen zwei Herzschlägen heute ableiten lassen.
Und da will ich gleich mit dir unbedingt über das Thema Interpretation, wir hatten es im Vorgespräch auch schon, dass das eigentlich der Punkt ist, die Messung. Da will ich jetzt einmal mit dir drauf eingehen, was gemessen wird. Das ist gerade schon mit angedeutet. Aber diese Interpretation, also steckt auch mehr drin als am Ende, dass da nur eine Zahl steht, die ist dann höher als sonst und das ist dann besser. Also da kann man deutlich mehr draus ableiten. Aber lass uns das theoretische Konstrukt, ich glaube, das haben wir ganz gut jetzt einmal umrissen, was gemessen werden kann, wie das dann technisch funktioniert. Du hast eben schon gesagt, es ist nicht eine EKG-Messung im klassischen Sinne und es werden Abstände zwischen den Intervallen der Herzaktivität bestimmt. Gib uns da nochmal einen Einblick zu. Wie funktioniert die Messmethodik? Was ist da wirklich valide? Also es gibt hier diese ganzen Wearables, Tracker und so weiter, die ja irgendwie auch eine HRV mit angeben. Macht sowas Sinn? Wie wird das am besten bestimmt?
Also grundsätzlich können auch Geräte, die wir so im Alltagsgebrauch uns anschaffen, zunächst mal, sagen wir mal, einen ersten Einblick auf unsere HRV geben. Also es wäre jetzt auch sicherlich falsch zu sagen, dass die Werte einfach, dass die grundlegend falsch wären, ne, oder dass die nicht zutreffend sind. Die Frage ist, was unterscheidet jetzt ein, sagen wir mal, sehr modernes, umfassendes Messsystem und vor allen Dingen letztlich ist es ein Auswertungssystem von eben Wearables oder Apps, die wir nutzen. Und der große Unterschied ist, dass die Qualität der Messung entscheidend ist. Also auch ich oder auch wir zum Beispiel, wenn ich mit Kollegen die Messungen durchführe, inzwischen können wir übrigens diese Messungen auch remote durchführen. Das heißt also, meine Klienten sind irgendwo auf dem Planeten und haben dann ein Variable, können sich in eine Software einloggen und dann werden zunächst mal die Rohdaten gemessen. Also ganz entscheidend ist es, eine sehr valide Messung an Rohdaten vorzunehmen. Das ist im Grunde das ganze A und O. So. Und tatsächlich würden 3 bis 5 Minuten für ein Intervall reichen. Wir machen 30 Minuten. Warum, erzähle ich gleich noch kurz, vielleicht ein paar Minuten.
Unbedingt.
Weil da wird es richtig spannend, auch was wir am Ende mit diesen HRV-Daten heute machen, weil da wird es richtig crazy. Ja, das hätte ich mir selber noch vor einem Jahr oder vor 2 Jahren nicht ausmalen können. Also wir nehmen die Rohdaten. So, und die Rohdaten werden dann eingespeist, also letztlich diese RR-Intervalle heißen die, also diese letztlich die Millisekunden, die zwischen 2 Herzschlägen gemessen werden. So, diese Intervalle werden dann sozusagen als Rohdaten übertragen. Und was die Software dann tut, ist, es wird ausgewertet, was auch bezogen zum Beispiel auf bestimmte Alterskohorten, was auf bestimmte auch Diagnostiken in Konstellation stehen kann. So, und am Ende des Tages bekommen wir hochdifferenzierte Auswertungen zum Sicherheitsempfinden einer Person, zum Erholungswert einer Person. Also wie schnell kann sich ein System, sprich unser Klient, ne, wie schnell kann der sich regenerieren, das System? Wie schnell kann der in die Erholung kommen? Wie hoch ist eine Traumawahrscheinlichkeit? Es kommen Werte heraus, die uns exakt zeigen, also wie auf so einem Regler, wo steht gerade der Parasympathikus, wo der Sympathikus. Und jetzt könnte man meinen, das sind ja Momentaufnahmen, und tatsächlich ist dem nicht so. Wenn wir eine 30-minütige Messung machen, ist das ein durchaus auch wissenschaftlich sehr valider Zeitraum, in dem wir zeigen können, wie das Nervensystem grundsätzlich aufgestellt ist. So, das heißt, da sind genügend Varianzen sozusagen innerhalb der Varianz, die uns das zeigen. Und nochmal zu deiner Frage, der Unterschied oder beziehungsweise wo liegen auch zum Beispiel Tücken von Geräten, die wir jetzt einfach so im Geschäft kaufen und die wir dann als App zum Beispiel nutzen. Ein großes Thema bei HRV-Messungen sind Artefakte. Das ist ein Riesenthema. Das, mit dem Thema musste auch ich mich lange beschäftigen, als wir diese große App oder diese große Software erstellt haben. Das Problem ist, dass jede theoretisch, also es ist ja ein Variable, das Variable liegt an. Das liegt an einem Punkt irgendwo auf der Haut an. So. Und jetzt kann ich versuchen, mich möglichst ruhig zu halten. Ich kann versuchen, da mich nicht zu bewegen. Aber das ist gar nicht der entscheidende Punkt. Theoretisch könnte jede Bewegung, jedes, auch zum Beispiel wenn so Smartwatches oder so, ne, die messen dann, nehmen dann Werte beim Joggen. Das ist prinzipiell nicht verkehrt, aber jede kleinste Veränderung schafft Artefakte. Diese Artefakte, das ist erstmal nicht schlimm, das ist immer normal, nur die müssen rausgerechnet werden. Nur aus diesem ganzen Konstrukt aus, ich habe irgendwelche Werte, die genommen werden, die müssen quasi nivelliert werden und daraus kommt ein Ergebnis. Dadurch kommt eine sehr hohe Varianz in Ergebnissen heraus. So. Und das ist etwas, was ich heute in ganz weiten, also mit so qualifizierten Messungen, dass wir in ganz weiten Teilen ausschließen können. Das wiederum macht die Messungen sehr valide. Und das wiederum hat dazu geführt, dass, wenn ich es kurz erzählen darf, dass ich vor, ich glaube, es ist ungefähr 8 Wochen her, einer der führenden oder vielleicht sogar der führende Quantenbiologe bei mir gemeldet hat, das war schon ziemlich crazy, und mich gefragt hat, ob ich ihm für eine neue Studie meine Daten zur Verfügung stellen kann. Das war schon ziemlich krass, also damit habe ich nicht gerechnet, aber das ist so das, was in den letzten Wochen passiert ist.
Okay, das klingt sehr spannend. Da gehen wir hoffentlich auch nochmal drauf ein. Jetzt nur, um das einmal zusammenzufassen, das heißt, rein theoretisch ist jedes Gerät prinzipiell erstmal möglich, es erzeugt aber Artefakte und die müssten, wenn dann, rausgerechnet werden. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man so eine Standard oder irgendein Gerät hat, dass da ja quasi auch erstmal Rohdaten verarbeitet werden, aber wie das dann häufig so ist in deren Software, das irgendwie zusammengerechnet werden würde. Ist das quasi auch so eine Fehlerquelle? Das heißt, ich kann den einen Wert nicht unmittelbar mit einem anderen vergleichen,
genau,
den man jetzt sehen würde.
Genau, und ich muss ja auch, also da, wir gehen ja schon sehr ins Volle. Also erstens kann ich nicht für jedes Gerät sprechen, wie medizinisch geeicht das auch ist. Also eine medizinische Eichung. Es gibt durchaus Geräte, die auch gar nicht so, also jetzt im, ne, die gar nicht so unfassbar teuer sind, die auch diese medizinische Eichung mitbringen. Aber das heißt immer noch nicht, dass die Auswertung hinterher dem entspricht, was uns auch wirklich weiterbringt. Die Frage ist ja, was machen wir dann mit den Erkenntnissen? Also, ne, ich habe dann vielleicht eine HRV-Messung, da ist dann möglicherweise auch ein Varianzwert XY so. Nur die Frage ist, sehe ich daraus oder kann ich daraus ableiten, wie mein Parasympathikus und mein Sympathikus zusammenarbeiten? Sehe ich daraus das Zusammenspiel mit dem Vagusnerv? Sehe ich da möglicherweise auch Aspekte, die zwar momentan noch völlig im Lot sind, die aber schon Anzeichen auf eine Erschöpfung, Burnout-Situation etc. aufweisen? Also wir können viel umfassender ein Bild schaffen mit eben einer sehr ausgefeilten Technologie.
Und die Technologie bezieht sich auf die Software. Das heißt, mit deinen Klientinnen und Klienten arbeitest du mit einem spezifischen Endgerät, was du zur Verfügung stellst? Und ist das mit Elektroden angebracht an der Brust oder am Arm angebracht?
Genau, also ich nutze ein medizinisch geeichtes Wearable. Das misst die Intervalle, die sind medizinisch geeicht. Mhm. Das heißt, wir haben weiterhin die Rohdaten und dann tatsächlich nutze ich zunächst mal gibt's dann diese Software, die die Daten erstmal nur erfasst. Das war auch extra der Plan. Also im Grunde meine Klienten können mit dem Wearable, egal wo sie sind, das zum Beispiel auch sogar tatsächlich auf ein Endgerät, also auf ein mobiles Endgerät einspielen. Aber das verbraucht relativ wenig Ressourcen. Also da ist jetzt noch keine große Auswertung hinter und nichts. Und diese Daten werden dann erst in meine Software eingespielt. Und daraus kommen dann die ganzen Ableitungen. Na, da kommen, du kannst also kleinste Nuancen und zum Beispiel auch Perspektiven. Also vielleicht ist im Augenblick alles tippitoppi, ne? Aber vielleicht kannst du erkennen, dass so eine leichte Freeze-Situation stattfindet. Der Parasympathikus ist überaktiv. Das kann in stressbelegten Situationen oder wenn Umstände im Leben einfach etwas, wenn etwas mehr zusammenkommt von außen, kann das auch so einen Kippmoment bedeuten. Ja? Und deswegen ist also diese Auswertung im Grunde der Schlüssel für eine qualifizierte HRV-Messung und natürlich auch bezogen auf Studien zum Beispiel, die durchgeführt werden.
Ja, Studien und vor allen Dingen die Parameter, die gemessen werden. Du hast jetzt schon gesagt, diese Abstände zwischen den Intervallen in Millisekunden berechnet. Ich werfe dir mal so 2-3 Abkürzungen zu. Sowas wie RMSSD oder SDNN oder LF-HF. Was so typische Messpunkte, lass uns da gerne einmal drauf eingehen, also Mittelwerte oder Standardabweichungsthematiken in den Messungen mit angeht, nutzt man die quasi? Sind das die Rohdaten dann, die dann schon berechnet werden oder geht es wirklich um Rohdaten, nur diese 30 Minuten Aufzeichnung?
Also die Rohdaten sind wirklich reine Messdaten, ne? Also im Grunde ist es Intensität wird natürlich noch gemessen, ne? Auch da, es gibt auch Artefakte zum Beispiel in den Millisekunden. Alles das, also das wird schon vorher bereinigt und das gibt am Ende dann die Rohdaten. So, die werden dann, jetzt hast du aber gleich schon so die wichtigsten Werte auch schon genannt. Aus den Rohdaten werden dann genau diese Werte sozusagen im ersten Zuge ermittelt, die du gerade genannt hast. Diese Werte beschreiben zwar schon für sich etwas, aber die beschreiben für sich, sagen wir mal, einen, nennen wir es mal Zustand. So. Die Frage ist immer, was mache ich jetzt damit? Und das ist dann die Interpretation. Also was der Unterschied oder das, worüber wir heute sprechen, ist, was fange ich damit an? Was habe ich davon?
Ne? Genau, absolut.
Und absolut. Nur zu sehen, dass mein Normbereich, ne, vielleicht im PNN 50 hier und da liegen sollte, er liegt da, das sagt erstmal tatsächlich fast noch gar nichts aus.
Dann lass uns diese Begriffe, diese Abkürzung RMSSD, lass uns damit einmal anfangen. Was bedeutet das? Wie können wir das schon für die Interpretation vielleicht mit nutzen?
Ja, also der RMSSD ist deswegen der wichtigste Wert, weil er zunächst mal, das muss man auch anmerken, zunächst mal einen direkt parasympathischen Wert hergibt. Also er gibt die kurzfristige Variabilität zwischen aufeinander folgenden Schlägen her. Also er stellt uns dar, wie sozusagen eine generelle Variabilität gegeben ist. So, dann gibt es den nächsten Wert, den können wir jetzt nicht sozusagen außer Acht lassen, das ist der SDNN-Wert. Der gibt, also während wir eben sozusagen von Schlag zu Schlag geschaut haben, die kurzfristige Variabilität, schauen wir uns jetzt die Gesamtvariabilität an. Also der SDNN-Wert gibt uns sozusagen sowohl auf der sympathischen als auch auf der parasympathischen Seite die Gesamtregulationsfähigkeit her. So. Übrigens wird der Wert zum Beispiel auch in der Kardiologie genutzt. Ja, also das ist jetzt zum Beispiel so ein Wert, der durchaus auch so Aufschlüsse geben kann über, sagen wir mal, Dysfunktionalitäten des Herzens selber. Ja, also die wären theoretisch auch ableitbar, aber wir wollen ja uns auf die, vor allen Dingen auf die psychisch-mentale Ebene später begeben. Ne? Ja. Dann gibt's die LFHF-Ratio. Das ist jetzt sozusagen das direkte Verhältnis zwischen Parasympathikus und Sympathikus bezogen auf die Regulationsrichtung. Also in welche Richtung wer reguliert wen? Okay. Reguliert der Sympathikus den Parasympathikus oder reguliert der Parasympathikus den Sympathikus? Es sollte ausgeglichen sein. Das heißt, auch wenn hier sozusagen so größere, wir sprechen immer von größeren Abweichungen stattfinden, dann müssen wir uns fragen, wo kommen die her? Und dann gibt es noch den PNN50, ich glaube, den hast du auch genannt. Ne?
Nee, den habe ich noch nicht genannt, aber das ist okay. Gut, dass du den erwähnst.
Okay, der ist super wichtig, weil der gibt uns sozusagen den Prozentsatz der Schlagabstände her, die sich um mehr als 50 Millisekunden unterscheiden. Ja? Das heißt, der gibt uns im Grunde direkt her, wie variabel unser System ist. So, je mehr die Variabilität ist, ja, zu diesen Unterschieden zwischen, also mehr als 50 Millisekunden Unterscheidung, desto größer die Variabilität.
Und ich meine, das macht es für mich jetzt schon sehr deutlich. Diese Werte werden quasi berechnet, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Und ich kenne es aus einigen Wearables, die so unterwegs sind. Manchmal wird nur einer bestimmt, SDNN beispielsweise es taucht gar nicht in der Tiefe schon diese unterschiedlichen Messpunkte, also Gesamt oder zwischen den Abständen, taucht quasi gar nicht aus oder diese unterschiedlichen Frequenzen, Low und High Frequency. So, das heißt, jetzt haben wir diese Werte zusammengepackt und jetzt lass uns nochmal weitergehen. Du hast es schon so angedeutet, ne? Das eine sagt was konkret über die parasympathische Aktivität aus, über die Gesamtvariabilität im Zeitraum, dann das Verhältnis zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Jetzt lass uns da weiter in diese Interpretation gehen. Also ich mach's mal mit einer Einstiegsfrage in die Richtung, ist dann ein niedriger HRV-Wert, jetzt gibt's ja schon unterschiedliche, immer quasi ein Aussagepunkt dafür, dass es mir körperlich, mental nicht gut geht? Oder wie könnte man da vorgehen? Ist höher immer besser? Was steckt da vielleicht noch alles mit drin?
Also höher ist grundsätzlich besser. So, das stimmt. Mhm. Aber um deine Frage zu beantworten, sagt mir, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Variable habe, ne, und das zeigt mir einen Wert, der unter einem optimalen oder unter einem idealen Durchschnittswert ist. So. Und dann wäre die Frage, muss das jetzt zwangsläufig sein, dass das Auswirkungen hat auf meine Psyche, auf meine Gesundheit und so weiter? Nein, definitiv nicht. Die nächste Frage, die sich stellt, ist, woran liegt es? Also wenn ich jetzt nicht, und das sind wir genau an der Interpretationsseite, auf der Ableitungsseite, wenn ich jetzt nicht verstehe, wie ergibt sich der Wert jetzt genau? Wie stehen Parasympathikus, Sympathikus und Vagusnerv unmittelbar, also auch bezogen auf diesen Wert zueinander, dann kann das unterschiedlichste Gründe haben. Das kann zum Beispiel auch ein sehr situativer Erschöpfungsgrad sein. Das kann ein sogenannter eine Übergangsphase sein aus zum Beispiel gerade einer Erkältung und dann ist dein Körper noch ein paar Tage in der Rekonvaleszenz. Alles das kann auch mal kurzfristig zu einer niedrigeren Herzratenvariabilität führen. Aber wenn wir da an der Stelle aufhören, können wir daraus im Grunde erstmal fast noch gar nichts ableiten. Sondern jetzt ist sozusagen der tiefere Blick notwendig, ne, und zu verstehen, wie stehen die einzelnen Faktoren unmittelbar im Kontext zusammen. Und das ist im Grunde genommen der ganz große Unterschied. Ne?
Und wenn du sagst, okay, höher ist schon prinzipiell besser, aber genau diese Kontexte, würdest du sagen, dass die individuellen Verläufe wichtiger sind als die absoluten Werte?
Die individuellen Verläufe sind definitiv wichtiger. Also sagen wir es mal anders. Das Ziel, auch zum Beispiel, wenn wir HRV im Praxiskontext einsetzen, ne, das kann sowohl im Coaching-Kontext sein, das kann auch im Leistungskontext sein, zum Beispiel im Sportleistungskontext, das kann im therapeutischen Kontext sein, also welchen Kontext wir auch immer wählen. Das Ziel ist grundsätzlich, eine eher höhere Herzratenvariabilität zu erreichen. Das ist schon grundsätzlich das Ziel. So. Ja. Wenn ich aber nicht weiß, wie es zu bestimmten Werten kommt, und das ist der Individualfaktor, wenn ich also nicht auf einen Menschen bezogen verstehe, dass der eine Mensch vielleicht gerade in einer Freeze-Situation, also in einem überaktiven Parasympathikus steckt, und der Sympathikus buchstäblich gar nicht in die Pushen kommt, also der kann gar nicht aktiv werden, dann benutze ich Maßnahmen und Wege, die möglicherweise überhaupt nicht zielführend sind. Das heißt also auch da, nur von dem HRV-Wert selber, also vom Variabilitätswert, vom Varianzwert sozusagen selber auszugehen, zu sagen, ja, wir müssen jetzt einfach nur ein bisschen dafür sorgen, dass variabler wird, das bringt uns an der Stelle nicht viel. Ne?
Und das finde ich so einen extrem wichtigen Punkt, weil so spannend diese Messung ist, also jetzt nochmal, woher wir eigentlich gerade kommen. Ne? Wir haben ein Abbild, eine Möglichkeit des Abbildes des vegetativen Nervensystems. Und wie du schon gesagt hast, diese 30 Minuten ist nicht nur mal eben so, sondern geben uns eine Aussagekraft. So, das heißt, Fehler entstehen wahrscheinlich auch in Messzeitpunkten mit den Artefakten, all das, was du erwähnt hast. Jetzt haben wir diese Werte und jetzt sagt man, ja, dann wäre es ja gut, wenn das höher wäre. Und dann kommt standardmäßig irgendetwas von, mach mal eine Atemübung, mach mal diese Meditation, mach eine Achtsamkeitsübung, was sicherlich seine Berechtigung an manchen Stellen hat. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist ohne eine adäquate Interpretation der Werte und dieser Zusammenhänge zu erkennen, wo stehe ich gerade, Freeze-Zustand, dominiert Parasympathikus oder Sympathikus, läuft das gegeneinander. Wenn wir die Ursachen nicht kennen, ist die Therapiemöglichkeit, dann ist es zwar schön, dass man das gemacht hat, aber es bringt unter Umständen gar nichts.
Ja, und wir könnten sogar noch einen Schritt weiter gehen, genauso ist es nämlich, Matthias, oder du könntest sogar auch möglicherweise in die falsche Richtung arbeiten.
Okay.
Weil es gibt zwei Optionen, wie es zum Beispiel zu einer verringerten, also es gibt noch mehr Optionen, aber zwei vordergründige Optionen, die man jetzt auch sehr kurz in der Kürze der Zeit auch vielleicht darlegen kann. Es gibt zwei Optionen, die am Ende zu einer verringerten Herzratenvariabilität auf einem größeren Scale führen. Also nicht nur situativ momentan, was zum Beispiel kurze Erkrankungen oder besonders sehr stressbelegte Situationen, ne, oder auch Lebensumstände, wie zum Beispiel ein Todesfall oder so, das hat natürlich schon auch kurzfristige Auswirkungen. So. Oder nach Marathonlauf, also dass das System da nicht gerade in einer Hochleistung ist, auch schon klar. Ne? So, auf jeden Fall, wir könnten zum Beispiel den Freeze-Zustand erleben, den du gerade beschrieben hast, also Parasympathikus überaktiv, ne, und Sympathikus kommt nicht wirklich raus. Andererseits könnte es auch sein, dass der Sympathikus überaktiv ist und der Parasympathikus nicht mehr gegenregulieren kann. Beide Optionen brauchen völlig unterschiedliche Ansätze, auch in der Therapie zum Beispiel. Und was mein System beispielsweise auch leistet oder inzwischen leisten kann, ist, es zeigt auf unter bestimmten Konstellationen, welche Art der Therapie oder welche Tools hier überhaupt sinnvoll sind. Ist es eher zum Beispiel körperbetontes Arbeiten, zum Beispiel mit Atemtechniken? Ist es eher meditativ? Ist es eher Gesprächstherapie? Ist es eher etwas gestalterisch? Also es ist so wichtig, die richtigen Tools an der Stelle zu wählen, weil das falsche Tool kann möglicherweise auch in die falsche Richtung führen. Zum Beispiel, ne, könnte es bei einem Freeze in einen verstärkten Freeze führen, indem wir zum Beispiel, es gibt ja so diese bekannten Tools wie Expositionstherapie. Ne? Das kann bei einem Freeze-Zustand, den wir messen können, den wir darlegen können, den wir zeigen können, kann das radikal in eine Verstärkung des Freeze-Zustands kommen.
Ja. Und das macht es so extrem wichtig und interessant. Also da will ich gleich auch noch mit dir auf die Therapie, wir hatten auch da im Vorfeld schon zugesprochen, auf die Therapie zu schauen, zu sagen, naja, wir haben es gemessen, wir haben die Ursache oder wir haben die Mechanismen. Wir gucken jetzt mit der passenden Therapie, wie es sich am Ende des Tages auch darauf auswirkt oder andersrum, wenn sich die HRV nicht anpasst, ist wahrscheinlich die Therapieauswahl auch nicht die richtige gewesen. Oder vielleicht, wenn du es in deiner Interpretation oder in der Software nochmal betrachten würdest, es vielleicht immer noch stärker werden würde und quasi die Situation sogar sich verschlechtern würde, obwohl man therapeutisch interveniert hat.
Genau. Und das ist eigentlich so der ganze Dreh- und Angelpunkt oder der ganze Kern, warum ich mich überhaupt auf diesen ganzen HRV-Weg eingelassen habe. Werte zu messen, ne, und mal so ein, ich sag mal, so eine Momentaufnahme zu kriegen, das geht auch mit Variables und das will, oder mit Apps, die man so runterhält. Also das will ich gar nicht abstreiten, um Gottes Willen, das geht schon, ne. Aber die Frage ist, was ist der größere Nutzen von dem Ganzen? Und du hast es gerade auf den Punkt gebracht, was ich jetzt gerade speziell auch inzwischen mit Kolleginnen und Kollegen zusammen tue, ist, wir machen Postmessungen, also wir messen vor irgendwelchen Interventionen, wir messen, bevor es losgeht, ne, Klienten kommen zu uns, wir machen die HRV-Messungen, wir kriegen einen Wert, so. Und naja, in aller Regel ist der eben nicht super reguliert, weil wenn das wäre, würden Menschen ja nicht mit Themen zu uns kommen, zum Beispiel Stressthemen und so weiter, was immer die Themen auch sein können, so. Und dann setzen die Kolleginnen und Kollegen Tools ein. Tools, von denen sie nach bestem Wissen, Gewissen, Ausbildung und so weiter, ne, davon ausgehen, das könnte helfen. Und dann machen wir Messungen in mehreren Intervallen, also während, also unmittelbar nach den Interventionen, mal dann ein paar Wochen später und so weiter, so dass wir Daten haben über größere Zeiträume. So, und dann passiert genau das, was du gerade beschrieben hast, nämlich es gibt jetzt Ansätze und die zeigen, naja, es wurde zwar viel gearbeitet, aber es hat sich im autonomen Nervensystem nichts verändert. Es ist immer noch ein Freeze-Zustand, es ist immer noch, der Sympathikus kommt nicht in die Aktivierung. Und dann ist die Überraschung groß, wenn der Klient über depressive Symptome spricht. Er kommt nicht in die Aktivierung. Und egal, was er tut, ne, er fühlt sich nicht aktiviert. Ja, der Parasympathikus steckt fest. Also war die Methodenauswahl offenbar vielleicht nicht falsch, aber auch nicht zielführend. Und dann haben wir Tools gewählt und Methoden gewählt, ne, wo sich zeigt, krass, plötzlich kommt der Parasympathikus aus dem Freeze-Zustand raus. Der Sympathikus kann selber regulieren, was er tun muss, um damit wir aktiv sein können. Und was ist die Folge davon? Depressive Symptome nehmen ab. Und das ist schon ziemlich cool.
Das ist mehr als cool, weil es wirklich auch zeigt, ein großes Thema. Also ich hatte eben schon, als du es davon gesprochen hast, auch von diesem Thema der Polyvagaltheorie, darüber zu kommen, dass eben nicht simpel gesprochen jede Intervention, nur weil wir über Stress sprechen, können wir standardmäßig sagen, oder Überforderung, Belastung oder wie auch immer, das ist genau die richtige Therapie. Nur dann, wenn wir erkennen, welcher Teil des vegetativen Nervensystems ist gerade überaktiv, unterrepräsentiert oder wie man es dann in der Interpretation auch mit sehen würde. Und also für mich stellt sich ein schönes Tool dabei heraus, wirklich, und auch dafür die HRV auch wirklich zu nutzen, die Therapie noch effizienter auch wirklich für Patienten zu gestalten. Und nicht nur, weil man mal gehört hat, niedrige HRV, ich mache mal irgendeine Übung und eine Technik mit dabei. Ich würde gern mit dir einmal drauf schauen wollen, um das noch ein bisschen greifbarer zu machen. Du hast schon ganz viele tolle Beispiele genannt, aber wenn wir mal so ein paar Themen ansprechen, wie, nehmen wir das Thema chronische Stress, Überlastung, vielleicht auch sowas wie Burnout. Wie würde, das ist jetzt vielleicht zu simpel runtergebrochen, aber in diesen Werten sich das darstellen, typischerweise, nicht immer, aber was könnte man unter Umständen sehen und erkennen?
Ich habe ja nun, vielleicht ist es ein kleines Privileg, dass ich da habe, dass ich die Chance habe, mit sehr vielen Menschen zu arbeiten, die aber auch an unterschiedlichsten Orten, unterschiedliche Funktionen und so weiter tätig sind. Also ich habe jetzt nicht nur den Manager, ich habe im Grunde Menschen aus allen Berufssparten überall auf dem Planeten verteilt und so, also von bis. So, das ist ziemlich cool bezogen auch gerade auf diese Messung und auf deine Frage. Also, auch da gibt es im Grunde zwei große Möglichkeiten. Entweder, also wenn wir jetzt auf so Stressstörungsbilder, Stresserkrankungen, Burnout, wenn wir von Burnout sprechen. Also, die Regel ist tatsächlich nicht, und das ist das, was viel zu oft angenommen wird und was zu einem Priming-Effekt führt, sodass wir alle glauben, na, unser Nervensystem, also unser autonomes Nervensystem, wäre dauerhaft in der Sympathikus-Überaktivierung und deswegen fühlen wir uns dauergestresst und deswegen kommen wir in die Erschöpfung rein. Ganz oft, und das ist tatsächlich der häufigere Fall, das kann auch sein, aber das können wir ja messen, können wir feststellen, so, ne? Der viel häufigere Fall ist was ganz anderes, nämlich dass schon latent eine Parasympathikus-Überaktivierung ist und der Sympathikus im Grunde eher so dümpelt. So, plötzlich kommen wir in noch stressvollere Situationen. Wir können uns gar nicht so sehr aktivieren, wie es die stressige Situation erfordert. Und was ist die Folge davon? Unser Körper geht in absolute Schutzhaltung, Schonhaltung. Und das ist eigentlich der viel häufigere nachweisbare, ich kann es ja belegen, dass es so ist, ne, Effekt, der sich im HRV-Bild zeigt. Beides ist blöd und beides braucht die Regulation sozusagen zur Mitte, buchstäblich zur Mitte. Das ist auch ein Regler, den du wirklich erkennen kannst, wie ausgeglichen ist gerade mein System. Und wenn das gerade nicht ausgeglichen ist, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir plötzlich in Erschöpfungszustände, in Burnout kommen. Also gerade beim Thema Burnout sehe ich mit in Bezug auf HRV unfassbare Möglichkeiten, sowohl in Früherkennung als auch in, also Prävention, ne, Früherkennung und aber auch Regulation, weil wenn ich zum Beispiel auf einen, jetzt kommt's, wenn ich beispielsweise auf einen überregulierten Parasympathikus mit noch mehr Erholung reagiere, führt das nicht zu besseren Ergebnissen.
Genau. Ja. Und das finde ich, also das ist schon ein sehr spannender Punkt. Wie würde sich das, wenn wir jetzt diese Werte von eben schon mal uns nochmal zu Gemüte führen, wie würde sich das in den Werten darstellen? Also was würden wir sehen jetzt? Weil die Vorstellung für viele wäre, okay, erhöhte parasympathische Aktivität, dann muss ja die Standardabweichung beispielsweise hoch sein, also hoher Millisekundenbereich. Gib uns da nochmal einen Einblick so in den Werten. Wie würde man das sehen?
Also die Ableitungen, die gemacht werden später in den Interpretationen, die du jetzt erfragst, lassen sich vor allen Dingen in diesem Low-Frequency- und High-Frequency-Bereich tätigen. So, das bedeutet, in welchem Modus steckt das System gerade? Stecke ich gerade im Stress an Modus, dann reagiert mein System im Grunde immer auf Stress. Egal, wie das System gerade disponiert ist, reagiert immer auf Stress. Oder ist es im Bereich Sicherheit, dann würde es auch autonom Wege finden der Selbstregulation. So, das heißt also, es ist eher schon eine Form der weiteren Interpretation, die ich brauche, weil die Rohwerte, das ist mal wieder bei den Apps, die geben das nicht her. Die geben vielleicht kurzzeitig, ne, einen verringerten HRV-Wert an. Das heißt, das System kann nicht so gut regulieren, aber das sagt überhaupt nichts über die sozusagen Dynamiken aus, die da stattfinden.
Jetzt bleiben wir mal, oder jetzt sind wir quasi, wenn wir über Stress und Überbelastung, Burnout sprechen, wirkt das ja primär erstmal wie ein rein mentales Thema, psychisch angeordnet. Ich würde gerne das, du hast es eben im Nebensatz auch schon erwähnt, andere Faktoren, die die HRV mit beeinflussen und die du wahrscheinlich auch sehen könntest, wenn wir über beispielsweise akute oder chronische Entzündungen sprechen oder sowas im Lebensstil, Schlafmangel, metabolische Probleme. Wie würde sich sowas darstellen?
Die zeigen sich genauso alle im HRV-Bild, ne, weil unser System einfach, und das ist keine letztlich rein mentale Komponente, sondern das ist eine komplexe Komponente, also die ist sozusagen holistisch, die bezieht sich eben auf Körper, Geist und Seele, also tatsächlich. Also es ist im Grunde der seelische Gesamtzustand, wenn du so willst, ne? Und die HRV ist nicht manipulierbar. Das heißt, also es gibt nichts, mit dem ich bei so einer 30-Minuten-Messung mit so einem ausgefeilten System in irgendeiner Weise überrumpeln könnte. Ich kann also nicht 30 Minuten meine Gedanken jetzt so abschalten, besonders tief meditieren und plötzlich sind die Werte andere. Das passiert nicht. Die grundlegende Dysfunktionalität, wenn sie denn gegeben ist, stellt sich immer dar. Und vielleicht um ein ganz, ganz krasses, ich würde gerne auf ein ganz krasses Beispiel eingehen, weil da zeigt sich, da zeigt sich so ziemlich alles, warum auch das Ganze möglicherweise auch nur mit HRV überhaupt erklärbar wird. Und zwar habe ich durch auch persönliche Kontakte, hatte ich jetzt zu tun mit mehreren Patienten, die an ME/CFS leiden. Also ganz kurz, ME/CFS ist ja so eine ganz tragische, wird auch zum Teil als Post-Covid-Erkrankung gesehen, ne, wo Menschen mitten im Leben standen, zum Teil auch sehr aktiv waren, von heute auf morgen wirklich dazu, die können nicht mehr aufstehen, die liegen im Bett in dunklen Räumen, alles ist zu viel und so weiter. So. Und ganz schlimm. Und es gibt auch keine medizinische Lösung. Ne, viele Ärzte und Ärztinnen können damit noch nicht umgehen, wollen damit nicht, was auch immer. Auf jeden Fall hatte ich jetzt im persönlichen Umfeld, also ist schon länger her, natürlich dann Kontakt. Und die Annahme, und jetzt ist, das kommt so der spannende Teil daran, die Annahme war, ja, mein Nervensystem ist einfach völlig überreizt, völlig überaktiviert, ne, und deswegen jede Aktivität, die ich mache, führt zu diesem sogenannten Crash. Also das gibt dann diesen Zusammenbruch und wird, also alles, was eben noch aktiv war, ist jetzt eben radikal inaktiv. So. Und jetzt habe ich ja gesagt, das ist ja Gott sei Dank, also dass ich jetzt auch Glück hatte, dann auch mit mehreren Menschen zu arbeiten. Und das wirklich Krasse daran ist, dass ich also fast homogen, ein homogenes HRV-Bild abgezeichnet hat und auch männlich, weiblich, das spielt keine Rolle, sondern bei genau diesem Erkrankungsbild, nämlich dass genau das Gegenteil der Fall war, praktisch ein Parasympathikus, der bei 100% liegt und ein Sympathikus, der einfach absolut nicht in die Aktivierung kommt. Was ist die Folge? Die Folge ist, bei der kleinsten Belastung kippt das System, weil der Sympathikus absolut nichts aktivieren kann. Das gesamte System bleibt inaktiv. Das führt natürlich zu massivem Stresserleben. Das führt zu einer massiv verringerten Herzratenvariabilität. Also da hätten wir im Ergebnis quasi die massiv verringerte Herzratenvariabilität. Und, was ich noch gar nicht erwähnt habe, wir können auch die Total Power messen, also sozusagen das Energieniveau, auf dem unser Gesamtsystem gerade fährt. Und ich will gar nicht darüber sprechen, das Energieniveau war asymptotisch gegen Null. So, und jetzt, ohne jetzt, sagen wir mal, auf zu viel Details einzugehen, aber wir haben gearbeitet. Wir haben gearbeitet, wir konnten durch die Messung auch zeigen, führt es in die eine oder andere Verbesserung. Und was soll ich sagen? Also ich kann in beiden Fällen tatsächlich sagen, dass wir eine radikale Veränderung der HRV-Werte zum Positiven, also zum Ausgleich gefunden haben, dass dieser über 100% Parasympathikus-Zustand weg ist, dass die jetzt wirklich also ein selbstregulierendes Nervensystem haben. Und das ist schon auch ein Erfolg, ja.
Ich finde es super spannend, weil ich glaube, es gibt so viele Einsatzgebiete, Therapieanpassungen. Also bei mir machen sich ganz viele spannende Ideen auf, über die du und dein Team wahrscheinlich schon auch länger nachdenkt. Aber ich finde das super spannend. Trotzdem will ich auf einen Teil eingehen, weil das ist auch ein Bereich, in dem du sowohl an den Paracelsus Gesundheitsakademien mitarbeitest, wenn wir über das Thema Trauma sprechen. Du hast es eben auch schon mal kurz erwähnt, dass man vielleicht sowas schon ableiten könnte, entweder ob es besteht oder vielleicht auch eine Disposition. Lass uns da gerne nochmal drauf eingehen. Aber die Verbindung zwischen Trauma und Traumatherapie vielleicht auch und dem Thema HRV. Wie steht das im Zusammenhang und wie könnte es vielleicht auch dort genutzt werden?
Also die Kurzfassung wäre, ich würde jedem Trauma therapeutisch oder traumasensibel arbeitenden Kollegen und Kolleginnen würde ich empfehlen, mit HRV zu messen, weil das Trauma natürlich, also das Trauma selber ist ja eine hochkomplexe Thematik. So, es gibt ja nicht das eine Trauma und es gibt nicht Traumadisposition und das eine Traumasymptom oder auch nur, also es ist genauso individuell wie jeder Mensch, der eben eine traumatische Erfahrung gemacht hat. Dann haben wir, du hast von Prädispositionen gesprochen, ja, auch da ist die Traumaforschung ja inzwischen sehr weit tatsächlich, ne, und sagt, dass traumatische Erfahrungen und traumatische Folgen auch vererbt werden können. Also wir sprechen hier vom sogenannten transgenerationalen Trauma. So. Und lassen sich diese traumatischen Zustände im Gesamtsystem darstellen? Definitiv ja. Also es gibt keinen traumatischen Zustand, sei er weitergegeben, also transgenerational oder in der eigenen Lebenszeit erlebt, der sich nicht in einer Dysbalance autonomen Nervensystems und gerade übrigens auch in Bezug auf den Vagusnerv auswirkt. Also zum Beispiel der Vagusnerv zeigt hier oder die Auswertung des Vagusnervs zeigt hier zum Beispiel ein deutlich verringertes Sicherheitsempfinden. Wenn mein Sicherheitsempfinden bei, ich sage jetzt irgendeine Prozentzahl, ne, bei 50-60% anstatt bei 100 liegt, ja, was ist denn dann? Dann wittere ich im Grunde buchstäblich hinter jedem Höhleneingang den Säbelzahntiger. Also alles wird zu einer bedrohlichen Situation. Das kann eine Straßenbahnfahrt sein, ne, das kann plötzlich werden Menschen zu viel. Also kurz gesagt, auch so Symptomatiken, die das Trauma mit sich bringt, lassen sich hier schon ableiten. Also im Umkehrschluss, bezogen auf die Traumatherapie oder ich nenne es im weitesten Sinne Traumaarbeit, weil ich bin auch, also ich unterrichte zwar oder gebe auch das Seminar Traumatherapie, aber ich bin auch ein ganz großer Verfechter oder ja Freund von niederschwelligen Angeboten. Also das ganze Thema Traumapädagogik zum Beispiel, ne, oder Traumaberatung halte ich für unfassbar wichtig, gerade heute, in der heutigen Zeit. Und hier diese Messungen durchzuführen mit entsprechenden Auswertungen und zu erkennen, viele Menschen fühlen sich ja auch schlecht und schuldig. Die denken, sie hätten was falsch gemacht im Leben, sie würden irgendwas. Nee, die HRV-Messung zeigt, dass du möglicherweise gar nicht anders konntest in Situationen. Du konntest auch vielleicht nicht anders reagieren. Auch, dass du vielleicht gereizt bist, dich von Menschen entfernst, dich mehr isolierst, sozial isolierst, was ja furchtbar ist. Aber auch das lässt sich alles über das HRV-Bild erklären. Und ich nutze oder wir nutzen, wir haben ja auch noch eine Traumafachpraxis, wir erklären heute ganz viele Traumazustände tatsächlich anhand von HRV-Messungen. Und, letzter Satz dazu, können natürlich auch die Wahl der Tools entsprechend anpassen auf ihren Wirkungsgrad bei unserem jeweiligen Klienten. So, zum Beispiel, ne, auch dazu vielleicht noch ein Punkt, ne, EMDR ist super, aber vielleicht auch nicht für jeden immer gleich super. Und wir können feststellen, ist es für den Klienten gut geeignet?
Individuell.
Genau, oder eben auch was anderes.
Würdest du sagen, Traumaarbeit oder auch grundsätzlich vielleicht dann auch Traumatherapie ist HRV-Arbeit?
Darf sie gerne werden. Das darf sie gerne werden. Also,
aber es wäre zumindest der Ansatzpunkt, und wenn ich das richtig verstehe, über die Messung herauszufinden, wie das System funktioniert oder funktioniert hat. Ein Trauma jetzt nicht im Sinne von, ich sehe genau, was es war, aber ich sehe, wie das vegetative Nervensystem reagiert oder reagiert hat und daraus quasi passende HRV-Techniken, also genau, Veränderungen mit abzuleiten, die aber gezielt eingesetzt werden, je nach Situation und je nach Messparametern und nicht nur im Sinne von, okay, für dich funktioniert eine Slow-Breathing-Atemtechnik, was eben dann auch nicht für alle einheitlich so funktionieren kann.
Genau, also im Großen und Ganzen ist es so und vor allen Dingen bezogen auf nicht, also mir geht es vor allen Dingen immer um nicht wirksame Ansätze und Tools und Methoden. Mhm. Also wir reden immer darüber, welche Tools kann ich noch verwenden. Ich werde ja auch in meinen Seminaren ganz oft gefragt, ja, was gibt's da noch, was kann ich noch machen? Und dann sage ich immer, es geht nicht um die Quantität, ne? Das Stichwort ist hier Methodenkoffer. Es geht nicht darum, dass der Koffer immer noch voller ist. Also es ist schon wichtig, ein paar Sachen zu haben, klar, und zu nutzen. Aber der Punkt ist, die Sinnhaftigkeit von etwas, was ich einsetze und wie effektiv ist das? Also was für einen Effekt hat es für mein Gegenüber? Ist doch viel entscheidender als die Wahl des oder als das Tool selber. So, und der entscheidende Punkt an der Stelle ist, dass wir erstens über die passenden Schritte und Wege am Ende viel mehr herausarbeiten können und sichtbar machen können über die HRV-Testung und tatsächlich noch etwas. Du hast zwar gerade gesagt, vermutlich können wir nicht rausfinden, was gewesen ist oder was genau zu dem jeweiligen Zustand führt. Und genau da sind wir gerade dran. Ich habe ein weiteres Tool daraus abgeleitet, das wir auch schon in der Praxis einsetzen. Und das zeigt einen sogenannten Aversionswert. Kurz gesagt, wir machen eine Live-Messung im HRV und sprechen über Themen. Und wie gesagt, das ist ja ein autonomer Prozess, den können wir nicht bewusst steuern. Dann sprechen wir über ein Thema und plötzlich reagiert das Nervensystem mit einer radikalen Aversion, also mit einem sehr sequentiellen Freeze-Zustand. Den können wir inzwischen sichtbar machen und messbar machen. Also kurz gesagt, wir arbeiten zum Beispiel, wenn wir mit Glaubenssätzen arbeiten. Du kannst eine Liste durchgehen, 10, 15 Glaubenssätze, und dann sagt der Klient, ja, also da passiert nichts, der HRV ist immer so. Und dann nennst du einen Glaubenssatz, ich sag mal ein Beispiel, ich bin nicht gut genug. Und plötzlich gibt's diese aversive Reaktion. Das könnte man noch als Artefakt, vielleicht könnte man ja noch so deuten, dann wiederholen wir das nochmal. So, und dann setzen wir zum Beispiel, ich sage jetzt nur eine Option, ne, EMDR rein und arbeiten ganz gezielt nur an diesem Glaubenssatz und machen dann wieder Messungen. Was passiert? Die aversive Reaktion bleibt aus. Und da sehe ich tatsächlich sogar therapeutisch die Zukunft, nämlich das aktiv auch, also so fast in der Live-Metrik, mit in die Arbeit aufzunehmen.
Ich weiß, dass es schwierig werden wird, wenn ich dir jetzt folgende Frage stelle und sage, was sind dann vielleicht doch noch Techniken, um die HRV zu beeinflussen, weil es nun mal wirklich sehr individuell sein wird. Aber einfach, dass wir den Menschen, die uns zuhören, nochmal so einen Überblick geben. Was beeinflusst nachweislich die HRV und in dem Falle einen höheren HRV-Wert, den wir quasi erzeugen wollen? Was sind Ansatzpunkte, gerne von psychologisch bis physiologisch, an Techniken, die dann gerne eingesetzt werden?
Am Ende ist die Antwort ja auch so ziemlich das, was ich so in meinen Seminaren vermittle, weil ich habe mir abgewöhnt oder beziehungsweise ich habe auch nicht wirklich so kein persönliches Interesse daran, Dinge zu vermitteln, von denen ich schon von vornherein weiß, die bringen uns nicht weiter. So, sprechen wir also positiv. Sehr effektive, also Methoden mit einem hohen Wirkungsgrad, der einfach nachweislich ist, ist zum Beispiel EMDR. Also das bleibt unbenommen. In sehr vielen Fällen hat das über eine gewisse, ich sag mal auch Dauer, es ist kein Kurzzeiteffekt. Der wird leider, ich bin zwar auch in Kurzzeitansätzen sehr von EMDR überzeugt, aber was die Messbarkeit betrifft, braucht es durchaus eine gewisse Zahl an Sitzungen. Dasselbe gilt zum Beispiel auch für Neurofeedback-Training. Ne? Es braucht relativ große Anwendungszahlen, aber so im Bereich 30, 40 Sitzungen gibt es auch da signifikante Nachweise. Dann das ganze Thema an sich, das Achtsamkeitstraining, also ich sag mal so, irgendeine Form von Meditation, sei es selber administriert oder sei es geführt. Also das ist immer eine Frage, was so ein Typ sagt, aber grundsätzlich Meditation, sogar Atemtechniken, aber nicht Breathwork. Tatsächlich muss es leider so hart sagen. Breathwork ist zum Teil kontraindiziert. Ich muss es leider einmal so, ich weiß, es gibt selber auch ein großer Fan von, ich selber bin ein Fan von Breathwork, aber ich sage zum Beispiel gerade im Traumabereich ist es wirklich kontraindiziert. Und zwar, das könnten wir jetzt ausführen, aber beispielsweise strukturiertes Atmen, Box Breathing zum Beispiel, ist sehr angebracht. Also es gibt durchaus so Atemtechniken, die eher auf die Kongruenz und Gleichmäßigkeit der Atmung setzen, die wiederum sehr empfehlenswert sind. Also alles, was Hyperventilation ist, kann ich wirklich nur dringend von abraten. Demgegenüber steht die Buteyko-Atmung. Kann man sich mal einlesen, gebe ich auch ein Seminar drüber. Das ist eine reine Nasenatmung. Also das ist sozusagen das Gegenteil von Hyperventilation. Extrem wirkungsvoll, was den Verbesserungsgrad betrifft. Mhm. Und nicht zuletzt, das wird sicherlich oder es wird vielleicht mal irgendwann ein anderes Thema. Ich beschäftige mich ja seit einigen Jahren und habe ja auch eine eigene Methode der Energiearbeit entwickelt. Auch da gibt es Wege, die nachweislich, und deswegen im Grunde kam ich erst so auf die ganze HRV-Arbeit, die am Ende messbar, belegbar machen, wie wirkungsvoll Formen der Energiearbeit wirken können.
Daniel, ich glaube, wir könnten ewig weiterreden. Ich würde noch so ein paar Fragen mit der Bitte um so eine schnelle Antwort, darf auch gerne ein bisschen verkürzt sein, einmal dich fragen, wann macht HRV-Messung konkret Sinn in der Praxis und für wen?
Sie macht grundsätzlich immer Sinn, gerade im Bereich der therapeutischen Arbeit und auch der Coaching-Arbeit, um eine Status Quo-Analyse zu erfassen zu haben und um dann abzuleiten, wie sich auch Coaching- und Therapieerfolge abzeichnen.
Wie häufig sollte die HRV gemessen werden?
Also tatsächlich empfehle ich Messungen in Abständen von 14 Tagen.
Wo wird HRV aktuell überschätzt oder falsch eingesetzt?
Ich glaube, im Bereich der kurzfristig angewandten also Apps, die wir jetzt so Wearables und so haben, wird's meiner Meinung nach einfach, es trifft gar nicht den Kern. Also es ist im Grunde, ne, es ist wie ein Foto, was ich mache, und das Foto kann schön sein, kann nicht schön sein, aber es sagt im Grunde nicht viel. Also es wird im Grunde meiner Meinung nach wesentlich unterschätzt, ne? Und also unterschätzt im Sinne, was noch an Möglichkeiten da ist, und überschätzt an dem, was diese Apps im Grunde als validen Wert hergeben.
Und jetzt haben wir viele positive Aspekte, ich nenne es jetzt mal positiv, aber erstmal spannende Aspekte von so rund um das Thema Herzratenvariabilität, Aussagekraft über oder Herleitung, Ableitung über die Aktivität des autonomen Nervensystems gesprochen. Trotzdem würde ich dich gerne fragen, welche Schlüsse sollte man definitiv nicht aus der HRV ziehen?
Ich habe ja gerade von diesen Übergangsszenarien gesprochen, ne, dass es durchaus auch Werte gibt, die, wenn sie nicht auch vor allen Dingen angemessen interpretiert werden, schnell so einen, sagen wir mal, cäsarischen Daumen hoch, Daumen runter geben können. Also wir sollten uns von dieser Swipe links, Swipe rechts Mentalität hier lösen und sagen, es ist immer gleich so und immer gleich so. Die Differenziertheit ist der Schlüssel. Und das ist das, wofür ich plädiere. Also ich bin nicht der Einzige, der sich mit HRV beschäftigt. Ne? Es gibt ganz tolle Forschung und auch Bücher vom HeartMath-Institut zum Beispiel. Ne? Also das ist alles, die Differenziertheit ist der Schlüssel. Und sich wirklich, wenn dich das Thema oder wenn auch deine Hörer, unsere Hörer, an dem Thema interessiert sind, sich wirklich einzulesen und mit dieser ganzen, sagen wir mal, Interpretationsthematik eher zu beschäftigen. Und das ist dann jetzt wie bei jedem anderen Thema, ne, das ist, also ich, je tiefer ich eintrete in das Thema, umso mehr kann ich natürlich auch Zusammenhänge schaffen.
Herzratenvariabilität oder kurz HRV, das ist kein einfacher Stresswert. Ja, wir können es für die Diagnostik, aber auch die Therapiegestaltung nutzen, wie wir heute erfahren haben, und noch viel mehr. Es ist ein Abbild, es zeigt uns etwas ganz Grundlegendes, wie flexibel unser System auf die Welt reagiert, wie gut wir zwischen Anspannung und Entspannung wechseln können, wie schnell wir uns anpassen können und auch wieder regulieren können und im Idealfall auch, wie wir wieder in die Regulation kommen können. Wir können es in unterschiedlichen Bereichen einsetzen. Ich glaube, es ist spannend für alle Therapeutinnen, Therapeuten, Ärzte, die uns zuhören, für Coaches. Es gibt extrem viele spannende Bereiche. Daniel, ich bin sehr dankbar, dass du uns mal in deine Arbeit und in diesen gesamten Themenbereich mal Einblicke gegeben hast. Ich hatte einige Aha-Momente, wenn ich ehrlich bin, auch, dass man eben nicht nur einzelnen Werten hinterher rennt, die Individualität mit berücksichtigt. Und der ganz entscheidende Punkt, dass die Werte oft schnell erhoben werden und dann falsch interpretiert werden oder vielleicht auch gar nicht mehr interpretiert werden und dann irgendeine Maßnahme darauf gesetzt wird, die vielleicht nicht passend ist. Ein super spannendes Thema, lieber Daniel. Und ich sage an der Stelle auch, dass du dir an deinem heutigen 50. Geburtstag für uns Zeit genommen hast. Das muss ich an der Stelle noch erwähnen. Danke ich dir ganz herzlich, das ganze Team, und ich denke alle Zuhörenden natürlich auch.
Ganz, ganz lieben Dank, Matthias. Und es war mir eine große Freude, hier zu sein. Vielen herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank. Und wir hören uns zur nächsten Episode. Ich freue mich drauf. Auch wieder mit einem spannenden Thema. Und bis dahin, alles Gute.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf Paracelsus.